Profil Podcast.
Herzlich willkommen zum Mittwoch Innenpolitik Podcast. Ich spreche heute mit dem Gernot Bauer aus dem Innenpolitik Österreich. Also, hallo Gernot.
Hallo Christian.
Wir beginnen mit dem großen Drama Kabale und wenig Liebe. Sozialdemokratie beherrscht die Innenpolitik derzeit, abgesehen von Covid, mehr als alles andere. Unglaublich eigentlich, was da abgeht.
Mehr als unglaublich fast. Also es ist ein wirkliches Sommertheater, das uns die SPÖ da liefert, mitten in Wien. Normalerweise gibt es um die Zeit ja ein Sommerloch und wir wissen nicht als Politikjournalisten, worüber wir berichten sollen, aber dankbarerweise gibt es die SPÖ. Und man glaubt ja nicht, dass so ein Konflikt immer weiter eskaliert werden kann. Und man fragt sich ja schon, was passiert wieder nächste Woche. Es war ja wirklich so eine Äußerung der Pamela Rendi-Wagner, eine Replik des Landeshauptmanns Doskozil, dann wieder Rendi-Wagner, dann wieder Doskozil. Also das schaukelt sich hoch und man merkt auch in der Partei und vor allem bei den Landesparteien, bei den mächtigen Landeschefs, dass jetzt der Unmut immer größer wird. Vor allem bei Peter Kaiser in Kärnten und natürlich
und bei Michael Ludwig, die sich ja beide dazu auch zu Wort gemeldet hatten.
Sie haben sich dazu zu Wort gemeldet.
Aber es hat nichts genützt.
Es nützt nichts. Also Rendi-Wagner ist jetzt auf einem, die will es jetzt wissen auch. Ja. Wir wissen von ihr, dass sie bereit ist zu kämpfen und sie will das ausfechten und vor allem will sie sich nicht mehr öffentlich vorführen lassen. Wobei mein persönlicher Eindruck ist, dass sie jetzt auch eine Spur überzogen hätte. Also es wäre an ihr gelegen, sie hätte passiver sein können. Jetzt. Es waren auch die Sympathien bei ihr, glaube ich auch vom Bürgermeister und von Peter Kaiser, aber dadurch, dass sie das diese Woche in einem Interview mit Puls 4 abermals eskaliert hat, mit einer ziemlich drastischen Wortwahl, glaube ich, dass sie jetzt auch mit Vorhalten in ihrer eigenen Partei rechnen muss. Worum geht es denn eigentlich in diesem ganzen Bereich? Ich glaube, dahinter steckt schon auch ein unterschiedlicher Zugang über die Zukunft der SPÖ als Regierungspartei. So, Rendi-Wagner hat eigentlich ausgeschlossen eine Koalition mit Sebastian Kurz. Und zwar mehrfach und eigentlich apodiktisch. Auch andere Teile der Partei können sich, glaube ich, nicht vorstellen, mit der ÖVP unter Sebastian Kurz zusammenzuarbeiten. Da verweisen auf den Ibiza-Untersuchungsausschuss, wie vehement dort die SPÖ die ÖVP angeht und auch umgekehrt. Also das ist nicht mehr nur Show, sondern da spürt man richtig die Abneigung gegeneinander. Gleichzeitig gibt es den Flügel, glaube ich, um Michael Ludwig und auch Peter Kaiser, die schon der Meinung sind, dass die SPÖ keine Oppositionspartei ist und die, glaube ich, dafür sind, dass nach einer Wahl, wann immer die kommt, die SPÖ auch als Juniorpartner in eine Koalition mit der ÖVP gehen sollte.
Ich stimme in allem, was du sagst, mit dir überein. Auch die Hintergrundgespräche, die du wahrscheinlich führst und die ich führe, möglicherweise sogar mit denselben Personen, ergeben genau das, was du sagst. Pamela Rendi-Wagner hat das überzogen. Sie war völlig beratungsresistent, wobei ohnehin schon die Frage ist, wer es überhaupt noch berät, abgesehen von Christian Deutsch, beratungsresistent, wie man in so einem Konflikt als Siegerin hervorgeht. Natürlich hätte sie irgendwann einmal Hans-Peter Doskozil auflaufen lassen müssen. Stattdessen hatte sie zunächst diesen wahrscheinlich schon falschen Vergleich mit Herbert Kickl überzogen und dann den burgenländischen Landeshauptmann nochmal, ich glaube, das war dann auf Puls 4 als unehrlich zu bezeichnen, ist einfach zu viel und es ist vor allem keine Strategie, um gewinnen zu können. Hans-Peter Doskozil regiert mit absoluter Mehrheit als Landeshauptmann im Burgenland. Sie kann das als Match jetzt mal nicht gewinnen. Hans-Peter Doskozil wird sich als Landeshauptmann vermutlich nicht zurückziehen, während ihr Job auf der Kippe steht. Jetzt gibt es Leute, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, dass sie die meinen, dass sie absichtlich jetzt schon in eine Märtyrerrolle schlüpft und um dann zu sagen, hier hat mich ein weißer alter, gar nicht so alter Mann im Burgenland abgesägt, ich gehe jetzt. Ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich sehe auch diese beiden grundsätzlichen Linien, wo es um die Frage geht, will die SPÖ regieren oder nicht, auch im Hinblick auf die Frage, ob es nicht doch noch Neuwahlen gibt, sei es, weil die Koalition zwischen Türkis und Grün kracht oder aber weil Sebastian Kurz in Vorlage gehen muss, entweder schon auf Basis einer Anklage oder aber falls noch neue WhatsApp oder Mail-Nachrichten auftauchen und er dann vermutlich nach vorne ziehen würde. Ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einem hochrangigen generisches Maskulinum ÖVP Politiker, der genau damit, mit dem Gedanken gespielt hat, den du jetzt genannt hast, nämlich eine Koalition mit der Sozialdemokratie, fast schon lächeln und sagen, nach so einer Wahl hätten wir mehrere Optionen. Ich habe dann nicht nachgefragt, ob die Freiheitliche Partei da auch noch eine Option wäre.
Die Freiheitliche Partei aus jetziger Sicht unter Kickl wahrscheinlich nicht. Da sind auch die Gräben zu tief. Aber wer weiß, ob nicht auch die wieder zusammenkommen. Pamela Rendi-Wagner hat sozusagen eine Wette. Ihre Wette lautet, dass sie nach den nächsten Wahlen, wann immer die sind, eine Mehrheit aus SPÖ, Grünen und Neos sich ausgehen wird. Das mag so sein, es ist schon realistischer als noch vor einigen Monaten, als vor einem Jahr. Aber wären jetzt Wahlen, wäre es trotzdem nicht möglich, dass es diese Mehrheit gibt. Und wenn, ganz mit ganz wenig Überhang in den Mandaten, es wäre keine stabile Mehrheit. Das heißt, wenn die SPÖ in die Regierung gehen will, dann wird sie das als Juniorpartner der ÖVP machen. Und vielleicht ein konkretes Beispiel. Erstens ist die SPÖ sowieso keine Oppositionspartei. Man sieht es auch, sie tut sich schwer, sie kann das nicht zivil partizipieren. Das Beispiel Lobautunnel. Jetzt hat gerade die grüne Umweltministerin hat den Lobautunnel mal gestoppt. Und das ist ein immens wichtiges Projekt für die Wiener SPÖ und für die Stadt Wien. Gäbe es diese grüne Umweltministerin nicht, sondern das wäre eine SPÖ-Ministerin in einer großen Koalition unter Führung der ÖVP, dann gäbe es da überhaupt keine Debatte. Dann würde natürlich dieses Infrastrukturprojekt gebaut werden. Das heißt, die SPÖ hat ja wirklich handfeste inhaltliche Interessen, die sie umsetzen will, und das geht natürlich nur in einer großen Koalition. Eine Frage ist noch, was eigentlich Hans-Peter Doskozil will. Warum verhält er sich auch so und so destruktiv? Eine Möglichkeit ist einfach, dass er nach wie vor wirklich gekränkt ist, weil Rendi-Wagner vor einigen Wochen ihm vorgeworfen hat, er würde mit seiner Corona-Politik die eigenen Bürger gefährden. Ich meine, das kann keinem Landeshauptmann gefallen, wenn ihm die Parteivorsitzende öffentlich ausrichtet, du riskierst das Leben deiner Burgenländerinnen und Burgenländer.
Für sich selbst kann er noch dazu im Nachhinein argumentieren, dass es nicht gestimmt hat.
Er hatte recht. Also die Rendi-Wagner warnte damals vor einem weiteren Wachstum der Fälle, auch der Corona-Fälle, auch im Burgenland natürlich. Und er war einer ganz anderen Meinung, musste sich aber trotzdem vorwerfen lassen, er würde seine Bürger gefährden. Ja. Also das kann keinem Landeshauptmann gefallen.
Das ist ungefähr so ein böser Vorwurf, der Vorwurf, er sei unehrlich, nämlich ja. Jemanden der Lüge sein, ist hart, und genauso die das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung in einem Land zu gefährden. Kein kluger Schachzug von Pamela.
Da würde sie für den Unehrlichkeitsvorwurf oder den Vorwurf der Lüge, würde sie im Parlament einen Ordnungsruf sogar bekommen vom Nationalratspräsidenten. Will Hans-Peter Doskozil sich nur rächen, also sich revanchieren, oder hat er mehr vor? Oder will er tatsächlich SPÖ-Vorsitzender werden und als Spitzenkandidat in die nächste Wahl gehen? Er natürlich muss das leugnen. Ich würde es aber nicht ganz ausschließen, dass er das auch vorhat. Allerdings dann muss man natürlich diskutieren, ob er wirklich das Zeug dazu hat. Erstens ist er ein Spitzenkandidat, der Sebastian Kurz schlagen kann. Und zweitens kann ihm gelingen, woran Rendi-Wagner gerade scheitert, nämlich die SPÖ dann zu vereinen und gemeinsam dann wieder vorgehen zu können.
Kurz hat gesundheitliche Probleme, scheinen mit der Stimme jetzt wieder besser zu gehen, aber so vollkommen wiederhergestellt für einen Wahlkampf ist er nicht unbedingt. Es wäre übrigens, wir sprachen glaube ich schon mal darüber, nach dem Salzburger Landeshauptmann Klaus der erste Landeshauptmann, der dann in die Bundespolitik bzw. in eine Bundesregierung wechseln würde. Und wir sprechen da von einem Zeitraum, das war späte 60er Jahre, seither niemand.
50 Jahre her, ja.
Selbst Jörg Haider ist ja nicht in eine Regierung gegangen.
Niemand, der in Gallien der Erste ist, wird nach Rom gehen, um dort der Zweite zu sein. Und eigentlich ist es ja feig an sich von der SPÖ auch. Es ist also, das zeigt ja auch, wie absurd sich die SPÖ verrannt hat. Niemand von den mächtigen Herren, weder der Peter Kaiser, noch der Michael Ludig, noch Hans-Peter Doskozil, wollen jetzt in die Opposition, als Oppositionsführer in die Bundespolitik gehen. Es ist ein bisschen anders als in der freien Marktwirtschaft, wo sich die Männer immer auf die Brust klopfen wie die Gorillas und nach vorne drängen auf die Bühne und sagen, ich. Da hält sich jeder Nobel zurück und lasst einmal die Pamela Rendi-Wagner weiterhin auf der Bühne Allerdings muss man jetzt sagen, also es ist fast auszuschließen, dass sie wirklich noch einmal Spitzenkandidatin
wird. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Dann allerdings ist die Frage, wie wir es machen, Peter Hanke möglicherweise. Aber vielleicht nochmal zurück zu Hans-Peter Doskozil. Also meine These ist schon, hier geht es um gekränkte Eitelkeit, beziehungsweise etwas härter formuliert, um das Testosteron des burgenländischen Landeshauptmanns und ehemaligen Polizisten, nicht abwertend gegenüber Polizisten, aber in Hans-Peter Doskozil doch über einige Jahre kennen und beobachtend, dann passt das schon zu seiner Persönlichkeitsstruktur, dass er gar nicht daran denkt, was jetzt seine Zukunft in Wien wäre, in der Löwelstraße, sondern dass hier schlicht der Mann mit ihm durchgeht, um mal jetzt etwas Sexistisches gegen Männer zu sagen.
Ja, und wie du erwähnt hast, mit vollen Hosen ist gut stinken, er hat einen überzeugenden Wahlerfolg eingefahren, wobei natürlich diese Hosen relativ klein sind im Vergleich zum Beispiel selbst zu Kärnten oder vor allem im Vergleich zu Wien. Also der entscheidende Mann wird immer noch Michael Ludwig sein. Der hat jetzt, bei dem wird alles zusammenlaufen und ich nehme an, da gibt es schon Gespräche mit Pamela Rendi-Wagner. Auffällig ist, dass niemand offen für sie sich ausspricht als nächste Spitzenkandidatin.
Auch Peter Kaiser.
Auch Peter Kaiser nicht. Also nach allen Erfahrungen, die wir haben, läuft das schon darauf hin, dass ihre Tage nicht jetzt schon gezählt sein werden, aber dass sie nicht die Spitzenkandidatin sein werden.
Ich würde heute auf Peter Hanke setzen, auch wenn Michael Ludwig das ausgeschlossen hat, dass jemand aus seiner Landesregierung die Partei übernehmen würde. Aber
im Ausschlussverfahren fällt mir auch nur Hanke ein, wobei man muss halt schauen, ob Hanke nicht auch überschätzt wird. Er wird so ein bisschen als neuer Franitzky dargestellt. Das muss man immer sagen, Franz Franitzky war Finanzminister und wurde dann Bundeskanzler und Parteivorsitzender. Übrigens, das war in den Mitte der 80er Jahren und da hatte die SPÖ noch den Weitblick. Also ein Fred Sinowatz wusste, dass seine Tage gezählt sind, dass er sein politisches Kapital verbraucht hat, aber er war noch willens und hat sich so weit zurückgenommen, dass er einen neuen Mann aufgebaut hat, nämlich den Franz Franitzky. Das ist allen anderen SPÖ-Vorsitzenden bisher nicht gelungen.
Und Franz Franitzky ging als Erster in die Wahl, also nicht als Herausforderer, sondern aus der Partei, die den Bundeskanzler
mit
gestellt
einem
hat. Ganz andere Position.
Es war natürlich damals auch ein guter Anlass, weil Jörg Haider wurde Parteichef, darum hat er dann die Koalition
Partei der Ginsburg 1986, die Koalition aufgekündigt und ist mit dem Elan reingegangen. Ich schätze Peter Hanke als guten Manager, aber ich kann mir auch, ich glaube, das meinst du, nicht zwingend vorstellen, dass er ein guter Wahlkämpfer wäre. Das hat er noch nie gezeigt. Er war Wien-Holding-Chef, er ist jemand, der sehr gut eine beamtete Corporate Structure führen kann. Ob er deshalb ein Wahlkämpfer ist und ein jemand, der am Rostrum auf der Bühne steht und kämpft, das sei dahingestellt.
Vor allem fehlt ihm natürlich die Bekanntheit. Also es wird außerhalb von Wien, selbst in Wien, wird ihn niemanden kennen. In den Bundesländern werden die meisten glauben, aber Hanke hört, die meinen diesen dickeren Sozialstaatsrat, der immer so auf den Tisch haut und so mit einer gewissen Präpotenz daherkommt. Also, und an diesem Bekanntheitsgrad zu arbeiten, ist kaum unmöglich als Stadtrat in Wien. Also ganz schwierig für die SPÖ, umso unverständlicher, dass man das bisher nicht befrieden konnte.
Streifen wir noch kurz das Thema Covid, Corona. Wir hatten es ohnehin schon jetzt erwähnt, nämlich im Zusammenhang mit Pamela Rendi-Wagner und dem Vorwurf gegen das Burgenland. Was da derzeit in Österreich abgeht, ist schon einigermaßen erstaunlich, beziehungsweise es macht Angst. Das ist jetzt exponentielles Wachstum und zwar nicht nur ein bisschen exponentielles Wachstum. Heute Mittwoch wurden für gestern 332 neue Fälle gemeldet. Das heißt, das Wachstum beträgt derzeit täglich plus 50%. Und in dem Zusammenhang erscheint mir der Satz von Sebastian Kurz, dass die Verantwortung jetzt wieder individuell an die Menschen in Österreich zurückgegeben würde, doch etwas, nennen wir es dubios, fragwürdig, jedenfalls keine Strategie für die kommenden Wochen und Monate. Hier kommt eine vierte Welle, beziehungsweise wir sind mitten in der vierten Welle.
Es ist ein bisschen seltsam natürlich wieder. Ne? Die eine Hälfte des Landes oder vielleicht drei Viertel des Landes sind in Partystimmung und in Ferienstimmung und in Urlaubsstimmung und denken gar nicht mehr an das Virus. Und ein Viertel oder eine gewisse Minderheit spürt bereits, dass da wieder vielleicht etwas treut. da jetzt hat sich der Bundeskanzler mal entschlossen, auf Seite dieser Dreiviertel zu stehen und die Partystimmung und Urlaubsfreude jetzt im Juli und im August einmal nicht zu verderben. Aber natürlich wird die Regierung, auch der Gesundheitsminister, der da, glaube ich, auch ein bisschen alerter ist und sensibler ist als der Bundeskanzler, also der Gesundheitsminister, früher oder später wird man wieder intervenieren müssen, wenn es so weitergeht. Wir sind keine Insel, man braucht nur nach Holland schauen, man braucht schauen, was in Israel passiert ist, was teilweise, Spanien ist bereits wieder von Deutschland zum Beispiel auf die Liste gesetzt worden, der gefährdeten Länder. Also da wird wieder etwas auf uns zukommen. Die Frage ist, wann sieht der Bundeskanzler bzw. der Gesundheitsminister den Punkt erreicht, dass sie intervenieren? Offenbar, was es immer hieß, dass es alles von der Impfgeschwindigkeit abhängt. Das wird nicht aufgehen, wir werden nicht genug Impfungen haben. Das heißt, irgendwann wird interveniert werden müssen. Ist das dann im August? Ist das erst im September? Jetzt beginnt dann die Fußballsaison, da sind dann die Stadien wieder gefüllt. Was wird da passieren? Wer bringt das Virus aus dem Urlaub zurück? Also vielleicht bei unserem nächsten Podcast nach meinem Urlaub. In 3 Wochen ist schon ein ganz anderes Bild. Sind
wir im Lockdown und wir können nicht gemeinsam geimpft am selben Tisch sitzen. Du hast das ja erwähnt. Die Impfgeschwindigkeit hat abgenommen. Wir sind mitten in einer Debatte über Impfpflicht oder ähnliche Maßnahmen. Ich hatte im Leitartikel darüber geschrieben, mehr Reaktionen darauf bekommen, als würde man sich kritisch über Lehrerinnen äußern. 2 Drittel davon wünschen mir Covid, den Tod oder irgendwas Ähnliches. 1 Drittel findet, dass Impfpflicht oder etwas Vergleichbares sinnvoll wäre. Ich hatte da argumentiert, wir kommen sonst niemals aus dieser Pandemie heraus. Es gibt eine Studie des Deutschen Robert-Koch-Instituts, wonach sich von den 18- bis 60-Jährigen, glaube ich, über 80%, 85% impfen lassen müssten und den Älteren überhaupt 95%, um eine gefährliche, große, wie sie es nennen, 4. Welle vermeiden zu können. Ab Montag ist diese Debatte auch international stark losgegangen, unter anderem mit dem durch eine Rede des französischen Präsidenten Macron, der jetzt eine Impfpflicht für viele Berufsspartengruppen rund um Gesundheitsberufe und Pflegeberufe oktroyiert hat und einführt, woraufhin sich sehr, sehr bald sehr viele Menschen auch außerhalb dieser Berufe angemeldet haben für die Impfung. Wir werden als Profil die Debatte natürlich stark begleiten, aber ich sage es jetzt hier nochmal, ich sehe schlicht keinen anderen Weg, als dass man entweder, man braucht nicht unbedingt eine Impfpflicht, aber alle, die sich nicht impfen lassen, sollten einem Regime unterworfen werden, böses Wort, Regime, sollten verpflichtet sein, für sich persönlich zu Maßnahmen, wie sie dem strengsten Lockdown, der in Österreich geherrscht hat, entsprechen. Also keine Gastronomie und viele andere Dinge auch. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Die Frage ist, arbeitet man mit Druck oder arbeitet man mit Anreizen? Wahrscheinlich wird man es am Anfang mit Anreizen versuchen. Nur wenn das einfach nicht funktioniert, dann wird meiner Meinung nach auch die einzige Möglichkeit darin bestehen, Druck auszuüben. Es geht ja dann wirklich nicht mehr nur um den Einzelnen. Wir sind dann wirklich in derselben Frage wieder. Geht es um die Freiheit des Einzelnen oder geht es dann schon um das Wohl einer Gesellschaft? Und bevor wir die Schulen wieder zusperren müssen, worunter dann wieder die Kinder und Jugendlichen leiden, die sich einfach nicht dagegen wehren können, wird man wahrscheinlich mit Druck arbeiten müssen. Ob man so weit geht, dass man eine Impfpflicht verordnet, eine allgemeine, jetzt nicht nur quasi für Pflegepersonal, Ärzte im öffentlichen Bereich, sondern eine Impfpflicht für uns als Privatpersonen in der Privatwirtschaft, das ist die Frage. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt verfassungsrechtlich möglich ist. Auf alle Fälle wäre es natürlich politisch eine große Diskussion. Ist der Bundeskanzler auch ein Gegner dieser Impfpflicht? Ich glaube, der wird sich nicht dafür aussprechen. Allerdings in einigen Bundesländern, also ist der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer, auch der oberösterreichische ÖVP-Landeshauptmann Stelzer, die haben schon durchklingen lassen oder relativ offen sogar gesagt, dass sie sich eine Impfpflicht durchaus vorstellen können. Und so abwegig sind Impfpflichten nicht. Also es besteht ja in Teilen in anderen Ländern in Europas gewisse Impfpflichten.
Also das ist es. Also verfassungsrechtlich, auch die Verfassung seit der Zeit, als es in Österreich Impfpflicht gab, unter anderem für Pocken, die Verfassung in der Hinsicht nicht geändert wurde, vielleicht deren Interpretation, da sehe ich keinerlei großen Probleme. Und wie du sagst, es gibt Impfpflicht in vielen Ländern Europas, in Italien für, ich weiß nicht, 10 Impfungen, in Frankreich und so weiter. Bitte einfach, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nachschauen auf Wikipedia unter Impfpflicht. Sie werden dort die Länder sehen, in denen es Impfpflicht gibt. Ja, man muss dann oder darf dann auch noch diskutieren, ob diese Impfung vergleichbar ist mit anderen Impfungen in der Erprobung oder in der Zeit der Entwicklung. Allerdings sind inzwischen, glaube ich, 1 Milliarde oder 2 Milliarden Impfdosen weltweit verimpft worden und das Kosten-Nutzen-Verhältnis scheint doch eindeutig für eine Impfung zu sprechen.
Das stimmt. Aber es wird eine politische Auseinandersetzung geben, die sich gewaschen hat.
Wir wissen auch, wo die Freiheitliche Partei in dem Zusammenhang stehen wird und daraus Kapital schlagen will.
Die FPÖ wird nicht einmal testen wollen. Die Frage ist, wie sehr ich den Druck dann halt wirklich auch erhöhen kann und welches Risiko auch der Bundeskanzler bzw. der Gesundheitsminister bereit sind zu nehmen. Also wenn muss da die Regierung wirklich geschlossen auftreten, aber sie fallen dann sicher gleich wieder in den Umfragen wahrscheinlich einiges hinunter. Aber das muss ihnen eigentlich dann egal sein, weil geschlossene Schulen wäre wahrscheinlich noch.
Gerne, Bauer, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren.
Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unsere Zeit geschenkt haben. Die Titelgeschichte der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe vom Profil nach heutigem Stand am Mittwoch etwas leichter und leichtfüßiger. Außer es passiert noch irgendwas, wir hoffen nicht. Vielen Dank fürs Zuhören nochmals und auf Wiederhören.